Question: have your thighs ever rubbed together, creating a rash because of friction? Chafe is no joke, but thanks to MegaBabe, it's also no problem. Thigh Rescue is the anti-chafe stick made for chafers by chafers. Get MegaBabe's Thigh Rescue and experience what 10,000 five-star reviewers rave about. Thigh Rescue stops chafe. With one sold every 30 seconds, you better run to MegaBabeBeauty.com.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple-launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at CedarPoint.com.
Willkommen zu unserem großen MMO-Roundup, die meist erwarteten MMOs in dem Jahr 2023 und darüber hinaus. Ihr habt abgestimmt und dadurch haben wir diese meist erwarteten MMOs überhaupt erst rausgefunden. Und jetzt werden wir euch dann einen kleinen Überblick geben und euch ein bisschen was darüber erzählen. Und das machen unsere beiden MMO-Experten. Einmal die Mary. Ich habe mit ihr schon viel WoW gespielt. Sie spielt sehr viel Final Fantasy. Sie ist sehr im MMO-Genre zu Hause. Genauso natürlich auch wie unser Kollege Marc Sellner von Mein MMO, wie der Name von der Seite, für die du schreibst, ja schon sagt. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, Mary.
Danke für die Einladung.
Willst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie das alles entstanden ist vielleicht, um einmal hier sicherzustellen, dass alle uns glauben, was die Zahlen angeht?
Ja, tatsächlich haben wir vor der Cactus, eine Woche knapp davor, eine große Umfrage gemacht auf GameStar.de, auf meinmmo.de, wo wir halt gefragt haben, hey, auf welches MMO 2023 und darüber hinaus freut ihr euch am meisten? Und es haben, glaube ich, insgesamt 1600 und ein paar Gequetschte, also nicht die Menschen gequetscht, sondern die Zahlen gequetscht.
Ein paar gequetscht.
abgestimmt und daraus ist dieses Ranking gekommen, wovon wir jetzt die Top 5 von insgesamt 10 gab es zur Auswahl vorstellen werden.
Also beschwert euch nicht, wenn jetzt was nicht dabei ist, was ihr sehen wollt, weil dann habt ihr selber so abgestimmt. Aber natürlich können wir da auch gerne nochmal was nachholen in späteren Formaten, wenn da was gefehlt hat. Aber fangen wir an. Ihr habt es so ein bisschen unter euch aufgeteilt. Mhm. Mary, ich glaube, du hast mit unserem Platz 5 dich beschäftigt, nämlich ArcheAge 2.
Genau, ArcheAge, wie auch immer man das ausspricht, Chat, vielleicht wisst ihr es, oh, Entschuldigung. ArcheAge 2 ist nicht zu verwechseln mit ArcheAge War, was auch aus dem ArcheAge-Universum kommt und 2023 erscheint. Nein, ArcheAge 2 erscheint oder soll 2024 erscheinen für PS5, Xbox, Series XS und den PC und ist ein Sandbox-MMO und logischerweise der Nachfolger von ArcheAge 1, deswegen die 2. ArcheAge 1 war so damals die große MMO-Hoffnung, aber dieser Traum zerbrach dann so ein bisschen wegen technischer Probleme, wegen des Bezahlmodells. Das Bezahlmodell war zwar Free-to-Play, es gab ein optionales Abo und einen Item-Shop, aber es gab sehr, sehr hohe Preise in diesem Shop und es gab sehr, sehr viele Pay-to-Win-Elemente, weswegen dieser Traum, diese MMO-Hoffnung einfach zerbrochen ist. Und das will ArcheAge 2 jetzt so ein bisschen wieder retten und den Karren aus dem Dreck ziehen sozusagen, ist auch wieder Free-to-Play. Spielt aber in einem Paralleluniversum und fokussiert sich mehr auf kleinere Geschichten und weniger auf diese große Weltrettung. Denn normalerweise, ne, wir kennen das von Final Fantasy, wir kennen das von WoW, wir kennen das von allen anderen, haben wir immer diese große Weltenrettung und das genau soll halt nicht in ArcheAge 2 passieren, sondern diese kleinen Geschichten. Aber was größer wird, ist die Spielwelt. Die soll doppelt so groß werden, soll mit sau vielen Quests gefüllt werden und soll im Endeffekt dann halt das Leben da füllen und diesen Fokus auf diese kleinen Geschichten machen.
Also Sandbox heißt ja im Grunde, dass man hat nicht eine fest vorgeschriebene Progression-Fahrt durch das Spiel, sondern man kann mehr oder weniger selber das machen, worauf man Lust hat. Was sind denn so die Aktivitäten, die man da macht? Im Chat wird zum Beispiel nach Housebuilding gerade gefragt. Mhm. Ist das ein Aspekt von ArcheAge 2?
Ja, genau. Also Gildenschlachten ist ein ganz großes Ding.
Oh.
Vielleicht auch ein bisschen besonders für MMOs. Schiffskämpfe soll es geben, also so absolutes Piratenfeeling. Housing soll ein Ding sein und natürlich Trading, also maximale Freiheit, sehr, sehr Player-fokussiert. Und vielleicht kann es auch sein, dass man dann gemeinsam Häuser bauen kann und halt gemeinsam diesen Handel betreibt und so weiter. Aber so unglaublich viel wissen wir ja noch nicht, denn das ist ja noch nicht erschienen. Ja. Aber ja, wie gesagt, der Rest so, also Klassen, Völker und so weiter, soll ähnlich wie in Ark Age 1 sein. Also es gibt wieder Elfen, Zwerge und so weiter. Es gibt klassische Nah- und Fernkämpfer, Holy Trinity, hast du nicht gesehen. Mhm. Und ja, ich habe mich mal noch so ein bisschen in den Kommentaren umgeschaut. Und die haben halt alle Bock auf diese Piraten-Action. Hoffen natürlich, wer halt schon mal Ark Age 1 gespielt hat, dass das Bezahlmodell besser ist, dass es weniger Pay-to-Win gibt. Du lachst schon so ein bisschen, ich sehe es schon. Aber genau das ist halt so ein bisschen dieses Ding. Die Leute wissen noch nicht, wird es wirklich so werden? Wird Ark Age diesen Traum erfüllen, den Ark Age 1 sozusagen liegen gelassen hat?
Okay, das heißt, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen die größte Unsicherheit. Wie wird das Pay-Modell bei dem Spiel, wird das motivierend? Was ist für dich persönlich so das Faszinierendste, wenn du eine Sache sagen würdest? Oder was macht das Spiel für dich besonders?
Ich glaube halt vor allen Dingen, dieses gemeinsame Housing-Ding ist so sowas, was man
das
halt...
Das ist cool, ja.
Vor allen Dingen, ne, wir beide als WoW-Spieler, wir können über Housing sehr, sehr lange weinen.
Ja, aber das fehlt halt immer noch, ja.
Eben, und auch in Final Fantasy ist Housing so ein bisschen das Problem, weil es halt wenig Slots gibt für Housing und so weiter. Und das wird, glaube ich, so ein Ding, da hätte ich Bock drauf. Und was wahrscheinlich ein großes Ding wird allgemein, sind halt diese Seeschlachten, diese Piraten-Action und so weiter. Jetzt muss ich mich leider outen, ich finde Seeschlachten echt doof.
Okay, aber in einem MMO eigentlich ja ein interessanter Aspekt, den es nicht so oft gibt, ne? Deswegen... spannend, wie sie das umsetzen.
Ich glaube halt auch, dass viele Leute wegen dem Bezahlmodell sich Sorgen machen, wegen dieser Nummer mit Ark Age Unchained. Also ihnen war ja bei uns vorher klar, so, das kommt im Westen nicht so gut an mit Pay-to-Win und Free-to-Play. Und dann haben sie quasi eine eigene Version für uns gebaut. Das war Ark Age Unchained. Das war ein Buy-to-Play-Titel ohne Pay-to-Win-Aspekte im Shop. Und dann hat sich ja der Publisher von Ark Age gewechselt. Und eigentlich war eben dieses Versprechen von Unchained, ihr kauft das einmal und spielt für immer, ganz normal Buy-to-Play. Und die haben dann gesagt, ja, können wir so nicht machen, wir machen das jetzt mit Monatsabo. Aber die, die es gekauft haben, dürfen noch 3 Monate umsonst spielen.
Toll.
Und das war natürlich dann
das
der Sargnagel.
Das Urteil, ja.
Okay. Hoffen wir, dass sie da dann einen besseren Weg finden, das jetzt dann auf den Markt zu bringen. Aber gehen wir mal weiter zu Platz 4, oder? Das wäre dann Corepunk.
Ja, Corepunk ist ein interessantes Spiel. Es ist aus der ISO-Perspektive, was für ein MMORPG ja erstmal recht ungewöhnlich ist, wenn wir uns jetzt mal Lost Ark wegnehmen, was da im letzten Jahr das gerockt hat. Wir sehen gerade, es sieht grafisch so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Terra und League of Legends. Also es spielt von oben runter, man hat diesen Fog of War auch in der offenen Welt. Auch PvP sollte es in der offenen Welt geben. Da gab es allerdings einiges an Kritik, da überlegen sie gerade, ob sie das auf eigene Server umstellen. Ansonsten liegt in Corepunk der Fokus tatsächlich auf dem Miteinanderspielen und auf Handwerk und Crafting. Also grundsätzlich, oder gerade weil wir es da sehen, es gibt 6 verschiedene Grundklassen. Die haben alle nochmal 3 Spezialisierungen, also 18 Klassen at all. Und dann gibt es 8 verschiedene Crafting-Berufe. Von denen fokussieren sich 4 auf das Crafting selber und 4 auf das Einsammeln von Ressourcen.
Okay, die wählt man unabhängig von den Kampfklassen quasi.
Genau, die wählt man unabhängig aus und die sind deswegen wichtig, weil man nicht in allen gut werden kann. Man hat also quasi ein Deckel, wie gut man insgesamt im Handwerk werden kann. Und wenn ich den erreicht habe und aber dann besser schmieden will, werde ich gleichzeitig im Machen von Rüstung aber wieder schlechter. Das heißt, ich muss mich dann wirklich auf eine Sache fokussieren und die Spieler müssen sich untereinander connecten, um dann auch zu sagen, hey, ich kenne jetzt den besten Waffenschmied, bau mir das bitte, weil ich kann nur Pflanzen sammeln.
Das ist cool, aber das hat, finde ich, immer, wenn MMOs das versucht haben, nicht so richtig funktioniert bisher. Ja. Das ist halt... Diese Gedanke ist aber natürlich total geil, dass du wirklich durch Crafting irgendwie eine bekannte Persönlichkeit auf dem Server werden kannst. Ne?
Genau. Also die setzen da sehr drauf. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil ich es eigentlich auch sehr cool finde. Kann mir natürlich aber auch vorstellen, dass es frustrierend ist, wenn du dich freust, hey, mein Waffenschmieden ist ein Level höher und jetzt kann ich aber den Baum nicht mehr fällen, weil mein Holzfällen oder so gerade ein Level down gegangen ist.
Deswegen. Ah, okay. Ja.
Aber dieser Traum von Berufen als Alternative zu klassischen Endgame-Aktivitäten ist ja auch was, woran sich WoW aktuell auch hart die Zähne ausbeißt. Schon mit Shadowlands und jetzt ja auch mit Dragonflight.
Ja. Das stimmt. Was mir auch auffällt, ist, das Setting sieht ziemlich verrückt aus. Einerseits ist es irgendwie so eine Cyberpunk-Welt, ja, aber dann gibt es ja trotzdem in den Klassen irgendwie einen klassischen Paladin, der dann irgendwie mit fetter Rüstung und Hammer unterwegs ist. wo ordnet sich das denn ein? Oder ist das wirklich einfach so ein wilder Mix?
Ich finde das ganz schwierig einzuordnen, weil ich glaube, die Spiele, die Entwickler haben das einfach Core-Punk genannt und danach auch ihr Spiel. Also es ist ja wirklich ein wilder Mix aus sämtlichen Genres. Wir haben ein bisschen Cyberpunk, bisschen Steampunk, bisschen klassische Fantasy. Da ist eigentlich alles vertreten. Nennen wir es Core-Punk.
Ja. Es gab vorhin eine Szene aus der Stadt, was so ein bisschen ja auch cyberpunkig war, mit viel so dunklen Ecken, Neonlicht und so, wo ich mir dachte, ey, das sieht richtig gut aus. Da hättest du richtig Bock, diese Stadt zu laufen. Ja. Je nachdem, was da halt dann auch so an Quest. Ich bin immer so ein Story- und Quest-Mensch und ich finde das immer total geil. Und da habe ich mir so gedacht, ey, vielleicht ist das doch was. Ich bin normalerweise nicht so dieser ISO-Perspektiven-Dude, das war cool.
Ja. Ja, zu Quests wissen wir leider recht wenig oder zur Story bisher, außer dass es Quests geben wird. Es soll auch PvE-Dungeons geben im Endgame, es soll auch PvP geben, aber sonst wissen wir gameplay-technisch noch gar nicht so viel mehr. Wer sich da jetzt super für interessiert, die Entwickler haben eine Stunde Gameplay hochgeladen, quatschen da ein bisschen dazu, das ist auch noch gar nicht so alt. Das kann man sich angucken, aber viel mehr weiß man auch noch nicht.
Isometrisch finde ich auch spannend für ein MMO, weil das gibt es halt noch nicht so oft. Das heißt, man kriegt nochmal eine andere Perspektive. Aber weiß man irgendwie, wann es annähernd kommen soll?
Ich bin furchtbar mit Zahlen, aber ich glaube, es sollte schon 2020 erscheinen.
Oh.
Dann gab es aufgrund von Covid und ich meine, die Entwickler saßen in der Ukraine oder sitzen es immer noch, ein paar Verschiebungen. Ich glaube, einen momentanen Release-Zeitraum gibt es noch nicht, aber es soll bald eine spielbare Beta geben.
Okay.
Bald ist aber auch noch nicht mehr definiert.
Ihr werdet es auf meinem MMO oder auf GameStar.de bei uns erfahren, wenn es soweit ist.
Bald ist ungefähr so, wie du sagst, ich bringe bald den Müll raus.
Ich hoffe, ein bisschen schneller.
Unser nächstes Spiel, also Platz 3 auf unserer Liste, heißt Blue Protocol. Und wer könnte da besser drüber erzählen als die Lady mit den schönsten blauen Haaren hier?
Tja, wir sehen gleich Gameplay und dann hätte ich euch jetzt gefragt, oder wir sehen jetzt Gameplay. Und ich frage euch jetzt, an was erinnert euch das nach diesem schwarzen Bildschirm? Ich kann aber schon mal sagen, das ist im Trailer so, es tut mir leid, liebe Regie, da habe ich geschlampt. Aber wenn ihr euch das jetzt so anguckt, wenn ihr euch die Grafik anguckt, wenn ihr euch die Charaktere anguckt, an was erinnert euch das? Fängt mit G an.
Guild Wars?
Und hört mit Ancient Impact auf.
Oh, ja, stimmt.
Ich habe gewartet, dass du jetzt so aus dir rauskommst.
Nee, ich habe das Einzige, was mir gerade spontan mit G eingefallen ist, aber das stimmt, natürlich, Ancient Impact. Ja.
Genau, also das ist tatsächlich nicht von HoYoVerse oder miHoYo, sondern wird von Amazon und Bandai Namco hier produziert. Und wir hatten es eben mit, du kannst PvP und PvE spielen. Blue Protocol hat kein PvP. Mhm. MMO-Spieler wie ich fangen jetzt an, Freudenschrei zu haben, weil sie nämlich nicht irgendwo random irgendwo gekillt werden bei der Quest. Es ist ein reines PvE und es ist stark auf Koop ausgelegt. Jetzt haben wir eben schon das Release-Datum gesehen, soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 rauskommen für PS5, Xbox, Series XS und natürlich den PC. Und ist ein klassisches Theme-Park-MMO. Also ähnlich wie WoW läufst du von einer Attraktion zur nächsten. Mhm. Anders als in Genshin Impact gibt es nämlich keine Open World, sondern Zonen. Ich glaube, in den Zonen können bis zu 40 Spieler sein, in den Städten bis zu 200. Zunächst wissend, also habe ich recht. Es ist sehr Story-fokussiert, also die Story kann man auch Singleplayer-artig durchspielen. Du brauchst für Koop, kannst du auch NPCs nehmen. Oder nimmst halt Menschen, mit denen du befreundet bist. Wie gesagt, wenn du keine Freunde hast oder die gerade keine Zeit haben, weil sie arbeiten müssen oder so, dann kannst du das mit NPCs spielen. Es soll dann im Endgame aber Raid und Dungeon fokussiert sein. Also du kannst sozusagen die ganze Story für dich selber durchspielen und dann im Endgame bist du darauf angewiesen, dass du Teamplay machst.
Was da natürlich krass auffällt, ist halt der Stil, ne?
Ja,
dadurch,
absolut.
Dass es halt so, sagt man, Anime-mäßig?
Es ist schon sehr so auf dieser Anime-Schiene und sehr, sehr auf ne, so starke Farbgebung, starke Kontraste. Die Charaktere haben irgendwie alle dicke schwarze Linien, die sie umranden und so. Genau, und man sieht es hier jetzt vielleicht schon so ein bisschen. Es hat ein Fantasy-Setting, es geht nicht um Pokémon und nicht um Digimon. Nein, es ist eine Zeitreise-Story, über die wir hier reden, denn die Technologie in dieser Welt ist so weit fortgeschritten und damit wurde so viel rumgespielt, dass am Ende das Raum-Zeit-Kontinuum kaputt gegangen ist. Das klingt wie ein Marvel-Film, ist auch, glaube ich, so ein bisschen. Und natürlich müssen wir als Hauptcharakter, der mal wieder keine Erinnerung hat, das wäre ja sonst langweilig, die Welt retten. Oder den Planeten, je nachdem. Und das haben wir auch eben schon im Trailer gesehen, was das MMO ein bisschen besonders macht oder was ich daran sehr spannend finde, ist, du hast halt dieses actionbasierte Kampfsystem, im Gegensatz zu Genshin Impact hast du aber eine Ausweichrolle und kannst halt so ein bisschen durch die Gegend rollen und tun, aber ansonsten ändert es schon, finde ich, sehr, sehr stark, auch so wie jetzt von der Bogenanimation und allem, da haben wir eben die Ausweichrolle gesehen, an Genshin Impact. Es ist auch da sehr ähnlich, also es gibt schon unterschiedliche Klassen, du kannst aber jederzeit zwischen den einzelnen Klassen wechseln. Das heißt, die Gegner versuchen sich so ein bisschen auch dir anzupassen und du musst dann in deinem Spielstil auch ein bisschen variieren. Mhm. Und das Letzte, worauf ich noch so ein bisschen eingehen möchte, hier sehen wir es nämlich jetzt, es gibt kein klassisches Loot. Also wenn ich einen Boss umkloppe, dann lässt er nicht das geilste Schwert auf dem ganzen Server fallen, sondern es
macht
gibt...
Macht er bei mir auch nie.
Ja, bei mir auch nicht, das ist eine andere Geschichte. Du kriegst nur Crafting-Materialien.
Ah, okay.
Das heißt, du musst dir deinen ganzen Krempel, den du anziehst und mit dem du kämpfst und so weiter, musst du selber bauen.
Okay. Das ist ein interessanter Ansatz. Ne? Ich finde das ja, weil bei WoW gab es das ja auch teilweise, dass du diese Raid-Marken halt gedroppt bekommen hast und dir die Gegenstände dann selber kaufen musstest. Aber irgendwie, auf der anderen Seite gehört ja dieser Zufallsfaktor auch ein bisschen dazu, so dass du diesen den geilen Loot kriegst. Finde ich ein interessanter Ansatz.
Ja, ja, und dieser Zufallsfaktor hast du dann aber wiederum beim Crafting, weil dann verschiedene Stats da drauf kommen und so. Und das ist so ein bisschen das oder der Punkt, wo ich sage, daran könnte es sich so ein bisschen die Beine brechen, weil weißt du, dann hast du halt deine ganzen Materialien zusammengegrindet und dann hast du halt ein cooles Schwert, aber das hat halt Kackwerte.
Ja.
Ist doch doof. Ja. Trotzdem, auch da wieder, ich habe ein bisschen so in unsere Kommentare auf GameStar und meinem MMO geguckt und auch bei unserem YouTube-Kanal, wo die liebe Kollegin AK ein ganz fantastisches Video gemacht hat übrigens. 10 Minuten geht das, also wenn ihr mehr zu Blue Protocol noch erfahren wollt, guckt euch bitte dieses Video an. Die Leute sind halt super optimistisch und haben so richtig viele Hoffnungen dazu auch. Also vor allen Dingen natürlich die Anime-Fans und die Genshin-Fans und so weiter. Und hoffen einfach, dass es richtig gut wird. Und vielleicht werden wir es dieses Jahr, oder ich hoffe, wir werden es dieses Jahr noch erfahren.
Okay, das heißt, das ist für dieses Jahr sogar schon geplant.
Zweite Jahreshälfte 23.
Spannend.
Muss man allerdings vielleicht noch einwerfen, dass die just erst ihren großen Netzwerktest ich glaube, einen Monat verschieben mussten.
Ja.
Und wir hoffen auf zweite Jahreshälfte.
Alles klar. Ja, wir haben eben diskutiert, ob man jetzt Lineage, wie man es jetzt genau ausspricht. Vielleicht wisst ihr das auch im Chat. Ich habe, glaube ich, immer Lineage gesagt.
Ich habe immer Lineage gesagt, bis mein Kollege Alex angefangen hat mit Lineage. Und ich dachte, der wird schon wissen. Also habe ich mich da
vielleicht adaptiert. Können wir
uns nicht auf den anderen Titel Thrones
and Liberty? Okay, aber das ist von den Machern, oder?
Es ist von den Machern von Throne and Liberty und von Lineage. Und sollte auch ursprünglich mal Lineage heißen, nämlich Lineage Eternal, ist mittlerweile seit, ich glaube, 11 Jahren in Entwicklung und wurde x-mal umgeworfen. Das Ganze sollte ursprünglich auch mal ein isometrisches MMORPG werden. Als erste Tester das dann gesehen haben, war das Feedback anscheinend vernichtend und dann haben sie gesagt, okay, scrap it all, wir fangen komplett von vorne an und seitdem hieß das Ding eben Project TL oder wie wir mittlerweile wissen, Throne and Liberty.
And Liberty, ja.
Genau, das ist ein großes Sandbox-MMORPG aus der Third Person mittlerweile, also die isometrische haben wir auch liegen lassen. Auch die Welt von Lineage, schreibt der Chat gerade, haben wir verlassen, sondern bauen jetzt was komplett Eigenes da auf. Wie in New World und anderen letzten Titeln schon erfolgreich, haben wir ein klassenloses System. Das heißt, ich kann einfach meine Rüstung und meine Waffen anziehen, wie ich gerade Bock drauf habe und dann demnach entscheidet sich quasi, was ich kann und wer ich bin. Wo die rauf, Throne and Liberty, in ganz, ganz großen Fokus liegt, ist Wetter- und Tag- und Nachtwechsel. Und der wird das Spiel tatsächlich sehr stark beeinflussen. Also wir haben zum Beispiel einen Dolch-Skill, das wurde geleakt, das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber so in die Richtung können wir uns orientieren, der tagsüber mehr Flat-Schaden macht und nachts mehr Giftschaden. Und tatsächlich wirkt sich das Wetter ähnlich oder sogar noch größer aus. Das heißt, es gibt große PvP-Schlachten, zum Beispiel gegen Burgen. Also eine Fraktion will die Burg einnehmen, eine muss sie verteidigen. Wenn es jetzt anfängt zu regnen plötzlich, kann es sein, dass die unterirdischen Gänge volllaufen und dann kann ich die Burg nicht mehr eben durch diese unterirdischen Gänge angreifen. Oder ich habe als Angreifer Pech und schieße mit dem Bogen gegen die Windrichtung, dann fliegen meine Pfeile nämlich nicht so weit und machen weniger Schaden. Also mit diesen Features wird es sehr viel rumspielen. Man soll dann tatsächlich auch das Wetter kontrollieren können. Wenn man mächtig genug ist, soll man quasi 10 Minuten das Wetter kontrollieren können und damit das Ergebnis der Schlacht verändern. In der Open World legt es sehr viel Wert auf Erkundung, bietet da auch verschiedene Möglichkeiten an. Ich kann mich zum Beispiel in verschiedene Tiere verwandeln. Unter Wasser kann ich dann als Hai rumschwimmen. Ich kann mich aber auch in einen Vogel verwandeln und über die Welt gleiten, was sehr schön aussieht. Es gibt auch so einen Enterhaken, mit dem man klettern kann.
Ist dann eine Magieschule quasi oder wie muss ich das vorstellen?
Das kann anscheinend jede Klasse. Also
okay.
Man muss sagen, man weiß noch gar nicht so richtig viel über das Gameplay. Es gab ein paar interne Tests, da haben Leute verbotenerweise geredet. Aber ob diese Informationen dann natürlich stimmen oder nicht, weiß man auch nicht. Was wir hier gerade sehen, sind eben diese PvP-Schlachten, die ein großer Teil vom Endgame dann von Throne at Liberty werden sollen.
Und das sind dann, also ist das dann wie bei New World, dass dann Gilden diese Burgen besitzen oder es gibt oder Fraktionen? Also
es wird auf jeden Fall Gilden geben. Ich meine, ich lasse mich jetzt nicht darauf festnageln, aber ich glaube, die können sich auch zu Allianzen verbünden und dann kämpfen eben diese Allianzen gegeneinander. In Leaks wurden davon gesprochen, dass auch mehrere hundert Spieler in diesen Schlachten dann gegeneinander antreten sollen.
Und wenn ich jetzt rein eher der Singleplayer, nicht Singleplayer, aber also der Story-slash-Koop-MMO-Spieler bin, bin ich bei dem Spiel eher schlecht beraten.
Also sie sagen zwar, das Spiel wird auch Content für Singleplayer haben.
Das sieht ja aus wie ein Raid-Boss oder Weltboss oder so zum Beispiel.
Es kommen aber immer mehr Infos raus, die das so ein bisschen ins schlechte Licht rücken. Also es wird sehr, sehr, sehr viel Fokus auf Multiplayer-Inhalte gesetzt. Und was auch immer ein Stein im Magen für viele PvE-Fans wie uns, glaube ich, alle ist, es wird wohl kaum ausweichbares Open-World-PvP geben. Also das, was du eben angesprochen hast, dass irgendwann einer vorbeikommt und mich wegklatscht. Es gibt wohl ein paar sichere Zonen, aber grundsätzlich hat das Ding wohl Open-World-PvP.
Okay. Wir haben jetzt gerade ein Smartphone gesehen. Wird das auch für Smartphones irgendwie kommen oder in Verbindung damit stehen?
Tatsächlich bin ich mir mit dem Smartphone gerade nicht sicher. Im Trailer sieht es ja so aus, es kommt aber auf jeden Fall auch auf die Konsolen. Also ja, das haben sie schon bestätigt. Ich glaube sogar zeitgleich.
Okay. Und wann ungefähr? Wissen wir da schon was?
Ich glaube auch zweite Jahreshälfte. Okay. Oder noch sogar erste.
Ihr seid da sehr optimistisch so. Also
ja, ich wollte gerade sagen, weil also wenn ein Spiel halt schon seit über 11 Jahren in Entwicklung ist, mehrmals sozusagen die DNA dieses Spiels über den Haufen geworfen hat, dann ist das meistens einfach kein gutes Zeichen dafür, dass es A, überhaupt erscheint und B, dieses Jahr.
Sie haben allerdings noch eine Sache mit Blue Protocol gemeinsam, wie das ähnliche Release-Fenster. Sie kommen nämlich auch im Westen durch Amazon Game Studios zu uns. Die übernehmen das Publishing für den Westen und das ist da die Hoffnung, dass es dann doch noch kommt.
Ein Spiel, was so ein bisschen zeitweise schon als der MMO-Highland am Horizont gehandelt wurde und dementsprechend auch in unserer Liste auf Platz 1 gelandet ist, ist Ashes of Creation. Auch das ist schon ewig in der Entwicklung. Ja. Es gab jetzt mehrere Alphas auch, wo man es schon mal spielen konnte. Es sieht nach wie vor grundsätzlich mal sehr, sehr gut aus. Mhm. Kannst du kurz nochmal vielleicht erklären, was ist es, was macht das so besonders? Und dann können wir auch ein bisschen noch über den aktuellen Stand reden.
Ja, also Ashes of Creation kommt von einem, man sagt immer so, das hat glaube ich den Hype am Anfang ausgelöst, das Spiel von einem Spieler für Spieler. Weil dahinter steht Stephen Sharif, der hatte sehr viel Geld und hat sich gesagt, ich mache jetzt ein richtig geiles MMORPG, hat auch also sehr viel privat rein investiert. Und wir haben auch da eher einen Sandbox-Ansatz, das fängt schon bei den Klassen an, also wir haben 8 verschiedene Grundklassen. Die kann ich wiederum beliebig miteinander kombinieren, um eine eigene Klasse draus zu machen. Also am Ende werde ich auf 64 verschiedene Klassen kommen, die alle so ein bisschen einen anderen Touch haben. Und dann setzt sich die ganze Welt auch im Sandbox-Stil zusammen. Also tatsächlich soll es am Ende so sein, dass jeder Server eine Welt hat, die ein bisschen anders aussieht. Um das zu realisieren, gibt es in der Welt diese Nodes, nennen die das. Also ich habe dann da einfach Punkte auf der Karte und diese können wichtig werden, müssen sie aber nicht. Das heißt, wenn ich als Spieler zu so einem Node hingehe und da Quests erledige, was dafür tue, kann das irgendwann von einem kleinen Zeltlager zu einer riesigen Metropole werden, die dann auch ein bisschen anders aussieht, je nachdem, welches Volk an dieser Node tatsächlich am meisten mitgearbeitet hat. Und da kommt dann auch der Socializing-Aspekt von dem MMO ein bisschen mit rein, weil so eine Stadt, je größer sie wird am Ende, wird einen Bürgermeister haben. Dieser Bürgermeister wird entscheiden können, wie die Steuern ausfallen beim Crafting, welche Gebäude überhaupt gebaut werden. Und anhand von den Gebäuden, die in der Stadt stehen, wird sich dann auch wieder orientieren, welche Quests kann ich da überhaupt machen. Also diese ganze Welt baut sich so von den Spielern getrieben auf. Und so soll dann am Ende eben jeder Server quasi eine ganz andere Welt sein.
Mhm. Und diese Nodes können ja auch dann belagert werden wiederum von gegnerischen...
Genau. Und sich auch wieder zurückentwickeln dann, glaube ich, wenn da gekämpft wurde und dann...
Genau, es genau, wenn die das eingenommen haben, dann gehört es ja ihnen und dann müssen sie es wieder aufbauen. Also es ist sehr, also es setzt sehr, sehr darauf, dass die Leute sozusagen dieses Spielprinzip atmen.
Ja,
innerhalb
dieses das fand ich auch mit am interessantesten. Ansonsten, also sie sind ja auch die Unreal Engine 5 jetzt mittlerweile gegangen. Das heißt, ist grafisch schon mal sehr schön.
Ja.
Was wir aber hier, glaube ich, gerade auch im Gameplay ganz gut sehen können, und das ist das, was ich viel auch gelesen habe, wo die Spieler ein bisschen besorgt sind, die Kämpfe sehen noch sehr statisch aus.
Ja.
Es gibt nicht so richtig so ein Impact-Gefühl, gerade wenn man das mit einigen anderen Spielen, die wir jetzt gesehen haben, vergleicht, wo irgendwie super viel rumgesprungen wird und so. Wie war da euer Eindruck? Bisher?
Ich glaube, wir haben die Alpha ja beide gespielt,
genau.
Die ist jetzt aber auch schon 2 Jahre her.
Kann sich noch natürlich ändern, aber bisher, glaube ich, bleibt der Eindruck noch. Ne?
Muss ich dich bestätigen. Also ich hatte bei den Kämpfen jetzt auch nicht das beste Gefühl, aber wir sind halt eine Alpha. Ne? Also da kann auch sehr viel passieren.
Das Einzige, was ich tatsächlich sehr, sehr cool fand, war, dass du normalerweise oder bei vielen, vielen Spielen hast du ja das Problem, wenn du als Mage castest, also wenn du Zauber wirkst, musst du stehen bleiben. Das ist hier tatsächlich oder war in der Alpha-Version, die ich gespielt habe, nicht so. Und das ist sehr, sehr convenient, weil auch da wieder WoW, wie oft würdest du gerne durch die Gegend laufen und casten?
Ja, was ich halt auch so ein bisschen schwierig finde, ist halt, wenn du jetzt den Steven Sharif da reden hörst, es klingt immer so ein bisschen so, ja, wir machen das noch rein, wir machen das noch rein. Also er beschreibt da sehr so die eierlegende Wollmilchsau des MMOs, wo man natürlich dann immer zumindest zurückhaltend wirkt, ob das wirklich das Spiel das auch halten kann. Ne? Weil es soll ja irgendwie auch viele Quests geben und eine Story und so. Da haben wir noch gar nicht viel drüber gehört. So.
Fast gar nichts, nein. Ja. Und ich glaube tatsächlich, Steven Sharif, der glaubt da selber dran.
Ja.
Ich glaube, der will einem da nichts drüber verkaufen. Der will das machen. Was am Ende davon wirklich funktioniert und aufgeht, steht dann auf einem anderen Blatt. Aber
Kannst du da was zu den Next Steps sagen? Also wann kommt da die nächste Alpha? verschiebt sich ja auch irgendwie immer noch nach hinten alles. Ne?
Ja, ich glaube, es war sogar Sharif selber, hat da vor ein paar Wochen eine sehr interessante Aussage getätigt. Die nächste spielbare Version ist nicht sehr nah dran, aber auch nicht mehr Jahre weit weg.
Cool.
Daraus kann man jetzt
kann man noch arbeiten.
Da wieder die Müll rausbringen.
Also ich schätze mal so ganz gewagt auf Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, bis man da wieder was spielen kann.
Und der Release in sehr weiter Ferne noch.
Ich würde, er hat noch, glaube
ich, nichts dazu gesagt. Dann gibt es schon Unreal Engine 6.
Aktuell, ja. Aber ich würde selbst 2025 dafür optimistisch halten, bin ich ehrlich.
Also es klingt einfach zu groß und zu, es hat zu viele Dinge vor, als dass das in irgendeiner absehbaren Zeit funktionieren würde. Zumal auch, wie gesagt, auch bei der Alpha wieder mir noch aufgefallen ist oder mir so in Erinnerung geblieben ist, dass die Quests halt auch typisch MMO sind. Also töte X. Sammel Y, sprich mit Z und ich bin unglaublich viel dort gelaufen. Ich wünschte, ich hätte Kilometergeld gekriegt.
Ja. Auch da bleiben wir dran. Wenn es da neue Infos gibt, vielleicht könnt ihr auch nochmal spielen, vielleicht darf ich auch mal spielen, würde mich freuen, wenn wir da mal wieder eine Version bekommen. So wie bei allen anderen Spielen und natürlich auch bei denen, die es jetzt nicht in unsere Liste geschafft haben. Es waren ein paar coole dabei. Palia hätten wir unglaublich gerne drüber erzählt. Da war auch Leia großer Fan, Mary großer Fan. Können wir natürlich noch nachholen. Danke euch auf jeden Fall für diesen kleinen Überblick jetzt über die 5 meistgevoteten. Danke euch da draußen, dass ihr mitgevotet habt. Das können wir gerne öfter machen, dass wir ein bisschen euch die Inhalte mitbestimmen lassen. Denn am Ende soll es ja euch gefallen. Das ganze Video wird es natürlich auch noch auf unseren Kanälen dann im Nachhinein nochmal anzuschauen geben, falls ihr noch was nachschauen wollt. Und auch alle weiteren Infos dann auf den Webseiten meinmmo.de, gamestar.de, je nachdem. GamePro.de, wenn es auch für Konsolen kommt.
Ja, Prollo.
Aber damit wären wir soweit durch. Vielen Dank.
Dankeschön.
life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at CedarPoint.com.